Hey Hannes, ich würde gerne wieder mehr meine Mitarbeitenden in die Präsenz bringen, also in die Büros holen, sodass sie vor Ort arbeiten. Hilft mir dabei das betriebliche Gesundheitsmanagement? Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Jede Woche führen wir einige Strategiegespräche durch. Das sind meistens 30-minütige Telefonate mit Unternehmerinnen und Unternehmern, um einfach herauszufinden, welche aktuellen Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten, Ziele wollen sie einfach auch mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement umsetzen. Und dann gucken wir einfach, ob wir dahingehend unterstützen können, helfen können, Tipps geben. Und vor einigen Wochen erreichte mich dabei eben auch die Frage, Mensch Hannes, ich würde gerne einfach mehr wieder meine Mitarbeiter in die Präsenz holen. Durch die Corona-Pandemie haben wir einfach das Thema mobiles Arbeiten aufgeweicht. Die Mitarbeiter dürfen praktisch selbst entscheiden, ob sie remote arbeiten oder direkt vor Ort in Präsenz in den Büros sind. Und ich merke einfach, es ist kaum jemand da und ich würde die Leute jetzt gerne wieder mehr in die Präsenz holen. Ist dabei BGM die Lösung? Und meine Antwort war, bedingt. Denn BGM kann dabei unterstützen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Hilfestellung leisten, aber es hat ja auch seine Gründe. Die Probleme haben praktisch eine andere Wurzel und da muss man erstmal das Problem an der Wurzel anpacken, bevor eben auch mögliche BGM-Maßnahmen dann entsprechend helfen können. Was meine ich damit genau? Jeder macht ja für sich so eine gewisse Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, entweder ich fahre ins Büro, dann überlege ich, was sind da meine Vorteile, was sind meine Nachteile, oder arbeite ich remote, bleibe ich zu Hause oder von wo auch immer ich arbeite und wiege auch da wieder ab, was sind meine Vorteile und was sind meine Nachteile. Und wenn es gewisse Rahmenbedingungen gibt, die dazu führen, dass ganz einfach die Vorteile beim Remote-Arbeiten deutlich den Vorteilen und auch Nachteilen gegenüber dem Arbeiten in Präsenz im Büro überwiegen, dann entscheide ich mich natürlich, wenn ich die freie Wahl habe, dafür remote zu arbeiten. Und dann einfach zu sagen, okay, mit Hilfe von BGM-Maßnahmen sorge ich dafür, dass die Leute zumindest erstmal irgendwie wieder einen Grund haben, ins Büro zu kommen, dann könnte das schwierig sein. Dann ist das nur bedingt möglich. Man kann jetzt natürlich gewisse Mutmaßungen anstellen. Was sind denn jetzt die genauen Warums? Also was sind die Vorteile, was sind die Nachteile gegenüber Homeoffice oder auch mobilen Arbeiten oder eben Remote Work oder eben Präsenzarbeit? Was sind da die Vorteile, was sind die Nachteile? Und da hat mir eben aufgrund des Gesprächs so ein bisschen auch noch die Faktenbasis gefehlt, um auch insbesondere daraus einen Podcast zu machen. Aber jetzt am Wochenende habe ich wieder einmal durch das Personalmagazin, das ist die September-Ausgabe Personalmagazin Plus, geblättert und bin tatsächlich auf eine Seite gestoßen, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt passt es, jetzt kann ich das Thema Hilft denn BGM, um sozusagen Arbeit in Präsenz wieder zu verstärken, kann ich jetzt hier schön mit Zahlen, Daten, Fakten untermauern, denn hier kommen jetzt einige Smalltalk-Facts zum Thema Arbeitsplatz-Büro. Die Headline lautet, es gibt derzeit keinen klaren Trend zu mehr oder weniger Mobilarbeit, aber immer deutlicher zeichnet sich ab, wo das Büro Vorteile gegenüber dem Homeoffice bietet, und zwar immer dann, wenn persönlicher Kontakt, Austausch und Teamarbeit gefragt ist. Und hier sieht man schon, persönlicher Kontakt kann ich mithilfe des BGMs haben. Austausch kann ich mithilfe des BGMs haben. Teamarbeit kann ich mithilfe des BGMs haben. Aber ein einfaches, klassisches Rückentraining, das kann ich wahrscheinlich genauso gut digital abfackeln, wie eben auch vor Ort. Oder ich mache hybride Veranstaltungen daraus. Und mein Ansatz ist vielleicht auch, warum entweder oder, vielleicht auch beides ist möglich. Und die Frage ist ja auch, Remote-Arbeit oder Präsenz, was ist denn besser? Weil wenn ich jetzt die Mitarbeiter dazu verpflichte, einfach in Präsenz immer vor Ort zu sein und die Vorteile, die ich vielleicht im Remote-Arbeit habe, dann dadurch wegnehme, eliminiere, führt das eher zu Unmut. So, wenn es also Pflichtveranstaltungen sind oder Pflichtarbeitsprozesse sind, die im Büro stattfinden müssen, führt das mehr wieder zu Demotivation. Und unsere Aufgabe als Führungskräfte und Unternehmensentscheider ist es ja insbesondere, die Motivation aufrechtzuerhalten. Und auch das Thema Produktivität. Auch dazu hatten wir schon mal eine Studie, die gezeigt hat, Remote-Arbeiten, da sind die Leute teilweise produktiver als im Thema Präsenzarbeit. Allerdings, dabei ging es um das Thema auch Beförderung zu bekommen, die Leute, die in Präsenz vor Ort arbeiten und sozusagen immer sehbar und greifbar sind, die werden tatsächlich häufiger befördert als Personen, die remote arbeiten. Als kleine Randnotiz für euch, wie ist es bei uns im Unternehmen? Bei uns können die Mitarbeiter weitestgehend in den meisten Bereichen frei entscheiden, ob sie remote oder Präsenz arbeiten. Insbesondere was das Thema BGM-Koordinatoren angeht, ist es tatsächlich so, dass wir mehr Leute haben, die jetzt hier gar nicht vor Ort sind, sondern 100, 200 Kilometer entfernt wohnen und dann dementsprechend geht Präsenz gar nicht. Die arbeiten also immer von zu Hause aus und dementsprechend oder halt auch beim Kunden arbeiten sie entsprechend remote. Und wir haben auch viele Konzepte, wie zum Beispiel das Desk-Sharing, wo wir auch gleich nochmal drauf zukommen. Und ich kann nicht feststellen, ob jemand produktiver oder weniger produktiv ist. Auch ich verkrümme mich in regelmäßigen Abständen mal nach Hause, insbesondere wenn ich eher konzeptionell konzentriert arbeiten möchte. Und Dinge, wo es um das Miteinander und den Austausch geht, die erledige ich dann im Büro. Das aber erstmal nur zu mir. Jetzt gehen wir auf tatsächliche Zahlen, Daten, Fakten. Ich nenne auch einige Quellen dazu, zumindest wenn sie jetzt auch hier angegeben sind. Weil ich weiß, wir haben auch viele Studierende mit dabei, die dann immer sagen, ja, das ist immer toll, wenn du Zahlen, Daten, Fakten nennst, aber es sind keine Quellen mit dabei. So, also einmal haben wir hier, damit starten wir, eine repräsentative FOSA-Umfrage im Auftrag des Industrieverbandes Büro und Arbeitswelt. Da wurden insgesamt 103 abhängig Beschäftigte befragt und die Frage war, Präsenz oder Remote? Arbeiten Sie aktuell, also in 2023? Häufiger oder seltener zu Hause als im vergangenen Jahr 2022. 2022 war ja nun das Jahr, wo die Pandemie, die Corona-Pandemie, wo es einfach auch teilweise ja Zwangs-Remote-Arbeit gab, beendet war. Die Unternehmen sind wieder in Normalbetrieb gegangen. Viele Unternehmen haben dann die gängigen Modelle auch aus der Corona-Zeit weiterhin übernommen, sodass die Mitarbeiter selber entscheiden konnten, möchte ich remote arbeiten oder von dem Büro aus. Und jetzt in 2023 ist sozusagen letzten Endes wieder der Normalbetrieb eingetreten. Und hier ist jetzt die Frage, arbeiten Sie häufiger zu Hause in 2023 als im vergangenen Jahr? 49% der Befragten sagen, es gibt keine Veränderung. Also in 2022 habe ich genauso viel von zu Hause aus gearbeitet wie in 2023. Also 2023 nochmal, 49% sagen, 2023 arbeite ich genauso viel von zu Hause aus als in 2022. So, dann 23% haben gesagt, ich bin aktuell häufiger im Homeoffice. 26% sagen dagegen, ich bin häufiger im Büro. Und 2% sagen, keine Angaben. Da möchte ich mich nicht dazu äußern. So, was heißt das jetzt für mich? Also der Vergleich zwischen 2022 und 2023 ist durchaus herausfordernd, weil wir haben die Hälfte der Befragten, die sagen, ist genauso wie vorher, da ist keine Tendenz, da ist kein klarer Trend. Dann gibt's sozusagen ein Viertel, die sagen, ich arbeite häufiger im Büro und ein Viertel, die sagen, ich arbeite häufiger von zu Hause aus. Was heißt das für mich? Wahrscheinlich trennt sich gerade in den Unternehmen die Spreu vom Weizen. Die Unternehmen, die eben sagen, ich mache es wieder verpflichtend, ich gehe wieder in den Normalbetrieb von vor der Pandemie und da war es einfach gang und gäbe, einfach direkt vor Ort zu sein, im Büro anwesend zu sein und das wird jetzt in 2023 wieder eingeführt, könnte ich mir vorstellen, dass es da viele Unternehmen gibt. Und dann gibt es eben die Unternehmen, die sagen, nein, wir bauen sogar bewusst Büroflächen ab, weil wir haben gesehen, die Produktivität, die Leistungsfähigkeit, die Teamarbeit funktioniert genauso gut wie in Präsenz, genauso wie remote. Und dementsprechend lösen wir es auf und ja, sorgen eher sogar dafür, dass die Mitarbeiter mehr von zu Hause aus arbeiten. Und dann gibt es die Unternehmen, die eben sagen, ja, sucht euch selber aus. Und bei uns war es auch so, seit 2016 haben wir gesagt, sucht es euch selber aus. Und ich kann halt nicht feststellen, dass die Mitarbeiter mehr oder weniger unterwegs sind. Also wenn ich jetzt gefragt worden wäre, arbeiten sie häufiger oder seltener von zu Hause aus als im vergangenen Jahr? Ich hätte genauso gesagt, genauso wie in 2022, wahrscheinlich auch genauso viel wie in 2021 und in den ganzen 4-5 Jahren davor. Also da gibt es keinen Unterschied, zumindest bei mir. So. Also sieht man hier schon mal eine klare Tendenz. Jetzt ist die Frage, mache ich es zum Beispiel zum Zwang? Ja, habe ich vielleicht das Problem gelöst, dass die Mitarbeiter vor Ort sind, aber ist denn dadurch eine Leistungsfähigkeit gegeben? Habe ich dadurch weniger Krankenstände? Habe ich dadurch weniger Fluktuation? Alles, was mit Zwang ist und nicht intrinsisch motiviert, wage ich es zu bezweifeln. So, kommen wir mal zur zweiten Frage. Das ist der Statista Trend Report, durchgeführt von New Work SE. Und dabei kam heraus, 12,3% der Büroarbeitsplätze werden derzeit wegen Homeoffice nicht genutzt. Das sind dreimal so viele wie vor der Corona-Pandemie. Also wenn man 100 Arbeitsplätze im Büro bereitgehalten hat, waren es vor Corona, also 2019 bis 2020 maximal, war es ungefähr so, dass 4 Arbeitsplätze leer geblieben sind. Wahrscheinlich, weil mal Weiterbildung war oder Krankheit war oder vielleicht auch Stellen nicht besetzt waren. Jetzt sind es 12%, also 12 Arbeitsplätze, die frei bleiben, beziehungsweise theoretisch könnte man sagen, 12,3% der zur Verfügung stehenden Bürofläche könnte ja wieder weggemietet werden, untervermietet werden oder eben rationalisiert werden oder zweckentfremdet werden in andere Bereiche. Und das ist ganz klar ein Trend, womit wir uns auch beschäftigen. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer eigenen Immobilie, nach eigenen Räumlichkeiten. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Bürofläche tatsächlich dazu gemietet. Aber das hatte weniger was damit zu tun, dass die Leute präsent vor Ort sind, sondern dass halt unser Team angefangen hat mit 2 Mann vor 7 Jahren und jetzt sind wir 25 Teammitglieder und dementsprechend braucht man halt auch immer mehr Räumlichkeiten, aber auch so Dinge wie Ruheräume, Rückzugsräume, Besprechungsräume, Videoräume sind halt so Dinge, die bei uns dazugekommen sind und da merkt man eben schon, es verändert sich. Also die räumlichen Gegebenheiten ist weniger jetzt klassisch Raufaser weiß und ein Tisch und ein Bildschirm und eine Tastatur und ein Rechner, sondern dass eben die Räume funktionaler, ja, modifiziert werden, anderen Gegebenheiten einfach auch standhalten müssen. Dass ich eher Räume schaffe, um ein kollektives Miteinander zu ermöglichen, anstatt jeder hat so seinen eigenen Arbeitsplatz und kann seine einfache Abarbeitung erledigen. Dann die nächsten Zahlen, Daten, Fakten. Was sind denn die wichtigsten Gründe, um im Büro zu arbeiten? Und jetzt kommen wir eben in Richtung des Warums. Ich habe ja am Anfang erwähnt, aus meiner Sicht, wenn ich die Wahl habe zwischen Remote oder in Präsenz, dann mache ich meine persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Welche Vorteile habe ich denn im Büro? Welche Vorteile habe ich zu Hause? Und da, wo die Pro- und Kontraliste entsprechend überwiegt, wo die Pros den Kontrast überwiegen, dafür entscheide ich mich. Und jetzt ist hier eine Umfrage, eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Industrieverbandes Büro und Arbeitswelt. Auch hier wieder die 1003 abhängig Beschäftigten, die im Mai 2023 befragt wurden. Und hier war eben die Frage, was sind die wichtigsten Gründe, um im Büro zu arbeiten? Und hier haben 82% der Befragten zugestimmt, dass der persönliche Kontakt mit den Kollegen und Kolleginnen und eben auch mit dem Vorgesetzten der Hauptgrund ist. So. Wenn ich das weiß, dann kann ich mir eben auch Mittel, Wege und Lösungen überlegen. Also den persönlichen Kontakt mit den Kollegen schaffen. Dafür brauche ich Räume. Ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dafür brauche ich gegebenenfalls auch Events. Für eine Messung, die ich 1:1 mache, für vielleicht einen Vortrag schon eher, dann kommt es aber auch auf das Thema drauf an und auch auf die Länge. Mache ich so einen Keynote-Vortrag für 15 Minuten, dann werde ich wahrscheinlich niemanden extra aus dem Homeoffice in die Firma holen. Mache ich daraus wieder eher einen Ganztages-Workshop mit einem wirklich interessanten Thema, was die Leute catcht, dann ist das wieder ein Grund, weshalb ich vielleicht auch in das Büro komme und auch das Miteinander habe. Also nicht nur ein Vortrag, wenn ich jetzt höre, ja, es gibt einen Vortrag. Vortrag heißt immer, jemand trägt mir was vor. Das initiiert für mich eine PowerPoint-Präsentation und Wissensvermittlung. Und wenn ich da die Wahl habe zwischen ich schaue mir das vom Homeoffice hybrid an oder ich muss unbedingt vor Ort mit sein, dann würde ich mich tatsächlich auch in dem Fall eines Vortrages eher für das Homeoffice entscheiden. Ist es aber ein wirklicher Workshop mit individuellen Lösungsansätzen für meine Problematik, dann erkenne ich da wieder einen Vorteil daraus und dann ist das eben hier dieser persönliche Kontakt, der dazu führt, dass ich sage, alles klar, da fahre ich ins Büro. Fachlicher Austausch mit den Kollegen und mit dem Vorgesetzten, das sagen 68%, entschuldigt. Arbeit mit Unterlagen oder Arbeitsmitteln, die nur im Büro zur Verfügung stehen, 38%. Das kommt ganz auf die Arbeitsprozesse an. Das ist bei uns auch ähnlich, also was so Unterlagen angeht. Wir sind digitalisiert, wir haben auch alles ja per Fernzugriff remote machbar gemacht. Also ein BGM-Koordinator, der auf vielleicht Excel-Tools oder auf Outlook oder auf die CRM-Programme zugreifen muss, der kann bei uns auch problemlos von überall auf der Welt darauf zugreifen. Es gibt aber gewisse sensible Daten, insbesondere Personaldaten, wo wir eben sagen, alles klar, wir wollen nicht alles digitalisieren oder es muss auch einfach ja ein Schriftstück davon vorhanden sein. Und da gibt es halt gewisse Arbeitsprozesse, wo wir sagen, nee, da macht es Sinn. Genauso ist es auch mit dem Thema ja, so Arbeitsmittel im Vertrieb. Da können wir auch vieles auf das Thema Remote umändern. Im Notfall funktioniert das, aber insbesondere eben auch diejenigen, die den ganzen Tag wirklich am Bildschirm sitzen und da arbeiten. Da ist häufig die häusliche Infrastruktur gar nicht so gegeben, dass ich keinen vernünftigen Tisch habe, dass ich keinen vernünftigen Stuhl habe, dass ich vielleicht die Internetverbindung gar nicht so habe, dass eben auch ein reibungsloser Kontakt und ja nicht ständige Unterbrechungen dazu führen aufgrund des Internets. Da muss einfach auch die Infrastruktur stimmen. So, und das sind jetzt hier bei mir 38% der Befragten. Das sind bei uns deutlich weniger. So, räumliche Trennung von Arbeit und Privatleben, das sagen 37%. Kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, ich will einfach Home, also meine Work-Life-Balance einhalten. Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit. Ja, kann man machen. Es wäre jetzt nicht mein Hauptgrund. Dann 32% der Befragten sagen Teilnahme an Workshops und Teamarbeit. Und dann 30% sagen bessere Bedingungen für konzentriertes Arbeiten. Dass es bessere Bedingungen für konzentriertes Arbeiten gibt im Büro als zu Hause. Auch das ist wieder ein Thema der Infrastruktur. Habe ich vielleicht Frau und Kind zu Hause, die mich ablenken, oder der Postbote, der immer wieder klingelt, oder allgemein eine unruhige Arbeitssituation. Ich wohne vielleicht noch in der WG und muss mich da mit meinen Mitbewohnern rumschlagen. Dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Bei mir tatsächlich ist es so, dass ich abgeschottet, konzentrierter arbeiten kann, wenn ich zu Hause bin. Im Vergleich zum Büro, wo eben dann die Kolleginnen und Kollegen immer mal auch die Arbeit unterbrechen und dann muss man einfach auch wieder Antrieb finden, um wieder in die Konzentration reinzukommen. So. Punkt 4, Frage 4, war eine Befragung auch vom Fraunhofer-Institut, wo es darum ging, was lockt denn ins Büro? Und hier ist insbesondere eine gute Raumqualität lockt ins Büro. Beschäftigte berichten von einem positiven Einfluss subjektiv gut gestalteter Räume und negativen Einflüssen schlecht gestalteter Räume auf ihre Motivation, das Büro als Arbeitsort zu nutzen. Das ist hier so eine Aussage. Und jetzt ist natürlich die Frage Raumqualität. Also eine gute Raumqualität sorgt dafür, dass die Motivation, ins Büro zu kommen, größer ist. Hier war das Thema Raumqualität insbesondere eine Beurteilung aus dem Raumklima, der Akustik, Licht, Beleuchtung, Privatheit, Gestaltung, Architektur und der Naturbezug. Und hier sieht man auch wieder, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Thema zum Bereich Bürogestaltung, dass ich also mit Pflanzen arbeiten kann, dass ich mit Form arbeiten kann, dass ich mit ergonomischen Möbeln, also wir sind hier ganz klar auf der Schiene der Verhältnisprävention. Einfach gesunde Arbeitsmittel und Arbeitsflächen schaffen, die einfach auch Lust dazu machen, ins Büro zu kommen, statt ja, klassisch Raufaser weiß. Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Auch bei uns gibt es da noch deutliche Optimierungspotenziale. Da sind wir dran. Und da müssen wir einfach auch dranbleiben, um entsprechende Anreize zu schaffen. Ja, ein Wohlfühlklima einfach auch zu haben. Lust darauf zu haben, da in dem Umfeld zu sein. Und nicht einfach nur an ja, eine weiße Wand zu starren. Dann haben wir das Thema Desk Sharing. Für euch, für die, die jetzt sagen, was ist Desk Sharing? Hier geht es einfach darum, dass sich mehrere Personen einen Arbeitsplatz teilen. Es gibt mehr Mitarbeitende als Arbeitsplätze, wo ich 20 Beschäftigte habe. Kann ich jetzt zum Beispiel auch 20 Arbeitsplätze anschaffen. Wenn ich aber unterschiedliche Anwesenheitszeiten habe, dann macht das Modell vom Desk-Sharing durchaus Sinn, dass ich sage, wir wollen Ressourcen sparen, wir wollen Platz sparen, wir wollen im Sinne der Nachhaltigkeit arbeiten und dementsprechend gibt es vielleicht bloß 10 oder 15 Arbeitsplätze, sodass sich bei uns auch zum Beispiel Personen den Arbeitsplatz teilen. Wir fahren das Modell des Desk-Sharings auch von Anfang an, wobei es ist ein gemischtes ja, Desk-Sharing-Modell. Es gibt ganz klar Personen, die eben auch meistens in Präsenz immer anwesend sind. Die haben auch ihre festen Arbeitsplätze. Aber wenn wir jetzt hier den Schwank machen, wieder zum Bereich der BGM-Koordinatoren, die hauptsächlich bei uns im Homeoffice oder im Remote unterwegs sind, beim Kunden arbeiten und nur gelegentlich im Büro sind. Hier haben wir ein ganz klares Desk-Sharing-Modell. Das heißt, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es gibt halt eine gewisse Anzahl an Arbeitsplätzen. Ich glaube, wir haben jetzt derzeit 14 BGM-Koordinatoren oder 15 BGM-Koordinatoren. Es müssen sogar mehr sein, 16 BGM-Koordinatoren. Und die teilen sich auf 8 Arbeitsplätze aktuell. Das heißt, wenn ich als Erster reinkomme, nehme ich den Arbeitsplatz ganz vorne, dann komme ich als Zweiter rein, der nimmt den zweiten Arbeitsplatz und so verteilt sich das, bis alle 8 Plätze besetzt sind und bin ich eben der 9. oder 10., ja, dann muss ich mich vielleicht reinteilen mit einem Kollegen an einem Arbeitsplatz oder ich muss halt ausweichen auf andere Räumlichkeiten, arbeite dann vielleicht doch am Laptop im Pausenraum und muss mir da eben andere Plätze suchen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dementsprechend ist weniger so dieser Besitzanspruch, das ist mein Arbeitsplatz. Man hat weniger private Sachen dann automatisch auch an dem eigenen Arbeitsplatz, weil es ist ja nicht nur mein Platz, es ist ja auch der Platz von den anderen. Das sind sozusagen so die Nachteile, die dadurch entstehen. Aber wir haben uns einfach von vornherein dran gewöhnt. Also es wirkt nicht irgendwie komisch. So. Und hier ist ein ganz klarer Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Also in der Praxis ist das Thema sogar beliebter als in der Theorie. Hier ist eine Umfrage vom Fraunhofer Institut auch wieder. Die Idee des Desk-Sharings im Allgemeinen finden nur 29,5% der Erwerbstätigen gut oder sehr gut. Hingegen finden es 45,8% schlecht. Also wenn ich jetzt das noch nicht hätte, ein Desk-Sharing, und würde die Mitarbeiter fragen, wollen wir das in Zukunft so machen, dass jeder, anstatt dass jeder seinen eigenen Arbeitsplatz und sein festes Büro hat, wollen wir lieber Flächen schaffen, wo entsprechende Arbeitsplätze vorrätig sind und wer zuerst kommt, mal zuerst und mehrere Leute teilen sich einen Arbeitsplatz. Wollen wir das so machen, dann würden wahrscheinlich ja die Hälfte, also 45% würden sagen, nein, finden wir doof, ich will meinen eigenen Arbeitsplatz haben. So. Und aber die Unternehmen, die dann konkret das Desk-Sharing-Konzept nutzen, da ist es so, dass 44,4% der Mitarbeitenden das positiv beurteilen und lediglich 24,2% das Ganze als negativ beurteilen. Ich habe tatsächlich unsere Mitarbeitenden dahingehend noch nie gefragt, ob sie das wirklich richtig cool finden oder nicht cool finden. Wir haben das von Anfang an so gemacht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und für diejenigen, die dann sich sozusagen für unser Unternehmen entschieden haben, dem war das dann von vornherein klar. Also wir führen halt auch in Bewerbungsgesprächen die Leute rum, erklären ihnen natürlich auch, dass hier keiner seinen festen Platz hat. Ich kann auch sagen, das führt manchmal wahrscheinlich zu ein bisschen mehr Unordnung, weil ich schleppe halt meistens sonst meinen privaten Kram mit auf Arbeit. So, dann richte ich mich ein und dann liegt das da. Wenn aber gesagt wird, nee, räum deinen privaten Kram wieder weg, ja, dann wird das nicht weggeräumt, sondern dann liegt es halt woanders drum. So, und das ist so auch ein Nachteil, was ich vielleicht jetzt negativ bewerten würde, aber letzten Endes, wir sparen Ressourcen und es führt auch automatisch dazu, um auch nochmal so ein paar Vorteile aus meiner Sicht aufzuzählen, dass eine Durchmischung stattfindet. Sitze ich halt immer mit demselben Kollegen im Doppelbüro, ja, dann baue ich zwar Vertrauen auf, aber ich enge den Radius in Sachen Teamarbeit vielleicht ein, weil ich nicht mehr mit allen zu tun habe. Während wenn ich immer wieder mit jemand anderem in einem Büro sitze, einfach auch ein ja stärkerer Austausch über die einzelnen Bereiche stattfindet. So meine Erfahrung. Gut. Dann schauen wir nochmal zum Thema Hybrid. Wir haben ja auch das Thema Hybrid des BGM. Also die Frage ist ja nicht, also die Ursprungsfrage war ja, kann ich mithilfe des BGMs die Leute mehr in Präsenz holen? Ja, bedingt, aber das ist nicht die eigentliche Lösung des Problems. Die Frage ist ja, was ist das warum? Warum will ich als Unternehmen die Leute mehr ins Büro holen? Oder was sind denn die Gründe, was ist das Warum, weshalb die Leute nicht ins Büro kommen? Und dann sollte ich an diesem Problem ansetzen, wenn ich es unbedingt ändern will. Ich aus meiner Sicht stelle mir die Frage, muss es das überhaupt? Oder sollte man eher so freie Meinungsäußerung mit allen Konsequenzen dementsprechend kommunizieren? Dass man sagt, okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter. Wer von euch will denn in Zukunft lieber in Präsenz arbeiten? Wer von euch würde ausschließlich eher lieber remote von zu Hause aus arbeiten, dann dementsprechend können wir nämlich die räumlichen Gestaltungsmöglichkeiten anpassen. Und entweder ihr beteiligt euch remote, hybrid, oder ihr beteiligt euch vor Ort in Präsenz. Bei den Angeboten, wo das in Präsenz geht, im Hinblick auf das BGM zum Beispiel bei uns, würde ich sagen, 70-80% unserer Angebote gehen sowohl online als auch vor Ort. Und lediglich so 20% der Angebote, insbesondere was so Messinstrumente und dergleichen angeht, die gehen halt ausschließlich vor Ort. Und dass man dann eben auch diese Konsequenzen kommuniziert. Das, was halt nicht geht, da musst du halt mit den Konsequenzen rechnen. Dass man eher die Freiwilligkeit entsprechend auch so lässt. Aber wie sieht das aus? Zum Beispiel beim Thema hybride Meetings. Wie bewerten Sie als Führungskraft hybride Meetings? Das ist auch wieder eine Frage aus dem Statista Trend Report von New Work SE. Und da war es so, dass 47% gesagt haben, hybride Meetings sind in der Durchführung herausfordernder als Meetings vor Ort. Woran könnte das liegen? Mein Mitgründer, der Andreas, war, bevor er bei der Outness sozusagen eingestiegen ist, war er 17 Jahre lang im Bereich der IT unterwegs. Und er hat immer wieder gesagt, das Problem ist meistens nicht der PC, sondern das Problem sitzt meistens vor dem PC. Und ich stelle das auch wieder immer wieder fest. Wir machen ja diese Strategiegespräche oder auch Konzeptgespräche, sowohl telefonisch als auch in Online-Veranstaltungen. Und ich kann für mich feststellen, zum Beispiel bei so Kundenmeetings, dass die Qualität tatsächlich sogar besser ist, weil ich fokussierter bin als vor Ort. Habe ich einen vor Ort Präsentationstermin und bringe irgendwie bunte Bildchen mit, sei es auf dem Laptop oder als Flyer oder was auch immer, gebe ich halt eine Broschüre raus, dann hört mir derjenige nicht mehr zu, sondern fängt an zu blättern. Während ich bei digitalen Veranstaltungen merke, da ist der Fokus halt auf den Bildschirm gerichtet und die volle Aufmerksamkeit ist bei mir. Und es wirkt eher störend, wenn jemand reinkommt. Dann wird ganz kurz der Blick zu der Person gemacht und dann wird wieder der Blick in den Bildschirm gerichtet. Ich habe das Gefühl, die Leute sind da fokussierter, die Aufmerksamkeitsspanne. Also ich finde es tatsächlich produktiver, digital zu arbeiten. Und jeder ist in seinem Wohlfühlbereich, ne, der Kunde zum Beispiel oder eben auch der Mitarbeitende, ist in seiner Wohlfühl-Area und ich bin genauso in meiner Wohlfühl-Area und beide sind glücklich darüber. Es werden Ressourcen gespart. Und dann hier zu sagen, 47% der Meetings sind in der Durchführung herausfordernder, das hat für mich auch so ein bisschen was mit Regeln zu tun. Dass ich eben sage, okay, alle richten vorher die Programme ein. Alle testen ihre Kameras, alle schalten sich auf stumm. Ich brauche mittlerweile, wenn ich einen Online-Vortrag mache, nicht mehr sagen, hallo, können Sie sich bitte alle stumm schalten. Das ist klar, die meisten machen das automatisch. Außer sie sind technisch inkompetent. Und ansonsten finde ich halt einfach das Thema hybride Meetings tatsächlich, wenn alle technisch versiert sind, mindestens genauso produktiv. Aber das ist ja nicht meine Meinung. Also das ist meine Meinung, aber 47% sagen, es ist herausfordernder. Da muss man einfach überlegen, warum ist es herausfordernder? Sind es vielleicht gewisse Kompetenzen, die ich noch aufbauen darf? 20% sind sagen eben, es gibt keinen Unterschied zwischen hybriden Meetings und Meetings vor Ort. Also da gibt es einfach keinen Unterschied. Das ist qualitativ gleichwertig. 24% sind in der Durchführung von der Meinung her, dass es leichter ist als Meetings vor Ort. Also ich würde mich tatsächlich bei den 24% einordnen. Und 9% haben gesagt, weiß ich nicht, keine Angaben. Möchte ich mich nicht dazu äußern. Diejenigen machen vielleicht auch keine hybriden Meetings. Kann auch sein. Ja, so, also was heißt das jetzt für uns? geht ein BGM als Grund oder als Lösung für das Thema, ich will die Leute in Präsenz bringen? Da ist halt schon die Fragestellung, ich will die Leute in Präsenz bringen. Über alles, was ich will, ist mit Zwang, ist extrinsisch und führt selten dazu, dass ich die Leute glücklicher mache. Und unser Ziel ist es ja beispielsweise bis 2030 eine Million Beschäftigte zu glücklicheren, motivierteren und produktiveren und gesünderen Mitarbeitern umzutransformieren und jetzt einfach das BGM sozusagen als Pflichtveranstaltung zu nutzen, um die Leute wieder vor Ort ranzuziehen. Fraglich. Ich würde es eher als mögliche Lösungen in Betracht ziehen, um Anlässe zu schaffen, ganz einfach, um die Leute vielleicht in Präsenz holen zu wollen, zu lassen. Also ich würde es nicht als Pflicht machen, sondern ich würde einfach die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute vielleicht Bock darauf haben, es trotzdem auf Freiwilligkeit basieren lassen und eben nicht zu denken, entweder oder, entweder ihr kommt jetzt ins Büro und nutzt das oder ihr kriegt kein BGM. Das ist für mich der falsche Ansatz, sondern eben zu sagen, pass auf, es gibt die Möglichkeit vor Ort. Und oder es gibt die Möglichkeit Hybrid, such sie gerne aus, vor Ort hat folgende Vorteile, die Vorteile aufzeigen, zu kommunizieren und dann aber die Person in Freiwilligkeit selbst entscheiden zu lassen. Weil wenn sie dann in die Präsenz kommen, dann habt ihr den Vorteil, dass es wirklich auch intrinsisch motiviert ist, dass die Motivation hoch bleibt, dass dann dadurch die Produktivität hoch bleibt, dass dadurch auch das Thema Gesundheit hoch bleibt, weil im schlechtesten Fall macht ihr eine Verpflichtung daraus, also sozusagen, ich will die Leute wieder in Präsenz vor Ort holen und mache einen Zwang daraus und das führt zu Demotivation, zu weniger Produktivität, weil ich eher genervt bin, demotiviert bin und demotivierte Mitarbeiter sind dann auch sehr schnell die kranken Mitarbeitenden. Ja, das ist meine Meinung dazu. Aber die Frage ist ja, wie seht ihr das? Schreibt es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung, beispielsweise auf Spotify oder bei iTunes oder in der Apple Podcast-App. Ich lese entsprechend alle Kommentare, Bewertungen und freue mich da auf eure Rückmeldung. Und dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht gibt es ja an der einen oder anderen Stelle nochmal Anlass, über dieses Thema zu sprechen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.